Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Julia Büchler ist auch mit dabei, mit dem Sport später und Jens Riewer mit weiteren Kurznachrichten.
Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wähler zu mobilisieren ist ja eines der Hauptziele von Politikern im Wahlkampf. Und das ist Friedrich Merz offensichtlich gelungen. Allerdings hatte er womöglich nicht solche Bilder im Sinn. Denn auch heute gingen wieder in mehreren Städten zehntausende Menschen auf die Straße. Allein in Berlin versammelten sich etwa 160.000 Demonstranten vor dem Brandenburger Tor. Tausende zogen dann vor die CDU-Parteizentrale weiter. All das unter anderem aus Protest dagegen, dass Parteichef Merz diese Woche im Bundestag für seinen Kurs in der Migrationspolitik erstmals auch Stimmen der AfD in Kauf genommen hatte. Eine Verschärfung ihrer Migrationspolitik will die CDU dann morgen bei einem Programmparteitag offiziell beschließen. Aus Berlin, Jannik Penz.
Mehr als 160.000 Menschen sind gekommen, weil sie ihm hier gar nichts mehr glauben. Nachdem die Union ein Gesetz zur Migrationspolitik auch mit den Stimmen der AfD durch den Bundestag bringen wollte, sagen viele hier deutlich Nein zum Kurs von Friedrich Merz.
Mir macht es Angst. Mir macht es wirklich Angst für dieses Land, dass es ähnlich wie in anderen europäischen Ländern so nach rechts geht.
Und ich habe einfach Angst auch um meine Kinder.
Teil des Protests vor dem Berliner Reichstag sind auch die Spitzen von SPD und Grünen.
Also der Schaden, den Friedrich Merz und seine Fraktion angerichtet haben, man muss ja sagen, auch zum Unmut einiger in der Fraktion und einiger in der Partei, die sich ja geäußert haben, ist groß. Und der Vertrauensverlust ist erstmal da.
Auch ich habe bis zuletzt im Parlament dafür geworben, dass die CDU abkehrt von einem gemeinsamen Weg mit der AfD. Das hat Friedrich Merz nicht gewollt. Und jetzt stehen viele Menschen in diesem Land auf und sagen, wir wollen das nicht. Und ich bin hier, um auch ein klares Zeichen zu setzen.
Hat er mit der AfD zusammengearbeitet? Der Unionskanzlerkandidat bestreitet das.
Wir haben mit der nie zusammengearbeitet, wir werden mit der nicht zusammenarbeiten. Und da braucht sich niemand Sorge zu machen, dass dies stattfindet.
Schon morgen will die CDU ein Sofortprogramm beschließen, auch für eine härtere Asylpolitik. Im ARD-Bericht aus Berlin macht die Partei klar, dass sie trotz der Proteste an ihrem Kurs festhält.
Weil ich davon überzeugt bin, dass es nicht ausreicht, einfach nur eine Brandmauer hochzuziehen und auf der anderen Seite, wo etwa 20% der Wahlberechtigten in Deutschland sind, das Feuer einfach weiter lodern zu lassen. Und genau das ist es, was SPD und Grüne wollen. Wir wollen das Feuer auf der anderen Seite bekämpfen.
Am Abend demonstrieren tausende Menschen vor der CDU-Zentrale in Berlin. Auch diesmal ist das Zeichen deutlich. Genau drei Wochen vor der Wahl werden die Gräben zwischen den Parteien der Mitte immer tiefer.
Dass US-Präsident Donald Trump beim Thema Zölle weder Freund noch Feind zu kennen scheint, das machte er gleich bei der ersten Runde neuer Strafzölle deutlich, die er gestern offiziell auf den Weg brachte. Demnach werden ab kommendem Dienstag Einfuhren aus den Nachbarländern und eigentlich engen Handelspartnern Kanada und Mexiko mit Zusatzzöllen in Höhe von 25% belastet. Für Importe aus China fallen für alle Waren künftig zusätzliche 10% an. Doch kaum waren die Zahlen offiziell, kündigten die betroffenen Länder auch schon Gegenmaßnahmen an. Aus Mexiko, Marie-Christine Böse.
Highway des Freihandels, so nennen die Mexikaner bislang diese Autobahn. Die Laster haben ein Ziel, die USA. Der Großteil von Mexikos Waren geht zum Nachbarn, doch der freie Handel, zehntausende Jobs sind nun gefährdet. Im Kampf gegen Trumps Strafzölle entscheidet sich Mexikos Präsidentin für eine Doppelstrategie. Sheinbaum will Zusammenarbeit, droht aber mit Gegenzöllen. Wir weisen zudem die Verleumdung der US-Regierung zurück. Es gibt keine Allianzen der mexikanischen Regierung mit Kartellen. Ich schlage Präsident Trump eine Arbeitsgruppe vor, um die Probleme anzugehen. Sheinbaum vermeidet die Eskalation. Machtlos fühle sich Mexiko aber nicht. In Kanada wirkt die Zündschnur deutlich kürzer. Premier Trudeau kündigt Gegenzölle an, 25% auf Bier, Bourbon, Haushaltsgeräte und ruft zum Boykott auf. Ihr könntet im Supermarkt statt Produkten aus den USA kanadische Produkte kaufen. Und ihr könntet eure Urlaubspläne ändern und hier bleiben. Trudeau will mit Mexiko kooperieren. Hier sind auch deutsche Unternehmen betroffen. 2100 gibt es in Mexiko. Automobilhersteller wie Audi und VW investierten massiv in ihre Werke. Die Friedrichshafener Firma ZF wuchs zu einem der größten deutschen Arbeitgeber. Die Nähe zu den USA, die geringen Lohnkosten lockten Firmen, ließen Industrieparks wachsen. Das stehe nun auf dem Spiel.
Insofern sind diese Maßnahmen definitiv eine Schädigung der Attraktivität des Standortes Mexiko und der Wettbewerbsfähigkeit.
Die Deutschen kamen auch im Vertrauen auf das nordamerikanische Freihandelsabkommen. Produkte passieren während der Be- und Verarbeitung teils 8-mal die Grenze. Zölle machten das teurer und das träfe die US-Kunden.
Das ist hochgradig irrational. Oder wie der mexikanische Wirtschaftsminister sagt, die USA schießen sich in den Fuß.
Klagen seien möglich, doch bis zu einem Urteil könne es dauern. Hier hoffen viele, dass Mexikos Regierung das Problem schnell aus der Welt schafft, per Verhandlung mit Trump.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Jens, mit dir.
Der neue US-amerikanische Außenminister Rubio hat auf seiner ersten Auslandsreise Panama besucht. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Präsident Mulino stand der Panama-Kanal, der Atlantik und Pazifik verbindet und für den Welthandel wichtig ist. Rubio verlangte, der Einfluss chinesischer Unternehmen dort müsse reduziert werden. Mulino sagte eine Überprüfung zu und brachte eine Hafenbeteiligung von US-Firmen ins Spiel. US-Präsident Trump hatte gedroht, die Kontrolle über den Kanal wieder zu übernehmen. In der EU sind die neuen Regeln für den verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz in Kraft getreten. So ist etwa der Einsatz von KI-Programmen verboten, die soziales Verhalten bewerten. Auch die Gesichtserkennung durch KI im öffentlichen Raum, etwa durch Videoüberwachung, ist nicht erlaubt. Ausnahmen gelten allerdings für Sicherheitsbehörden, wenn sie schwere Straftaten aufklären wollen. Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland ist gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden 218 solcher Straftaten registriert. Davon waren 28 Gewalttaten, wie das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage der Linken im Bundestag mitteilte. 14 Personen wurden verletzt. 2023 hatte die Gesamtzahl bei 167 Übergriffen gelegen. In Georgien haben erneut tausende Menschen gegen die Regierung protestiert. In der Hauptstadt Tiflis versuchten sie, eine der Hauptausfallstraßen zu blockieren. Die Polizei nahm 2 prominente Oppositionspolitiker und weitere Personen fest. Erst kürzlich waren solche Straßenblockaden unter Strafe gestellt worden. Seit der Parlamentswahl im vergangenen Oktober organisiert die Opposition immer wieder Proteste. Sie wirft der Regierungspartei Wahlbetrug vor.
Es ist heute genau 8 Wochen her, dass in Syrien Machthaber Assad unter Führung der islamistischen HTS-Miliz gestürzt wurde. Und während das Land nun einen Neuanfang versucht, häufen sich Berichte über verschleppte und verschwundene Alawiten. In traditionell von ihnen bewohnten Vierteln sehen sie sich zudem vermehrt Kontrollen ausgesetzt. Die muslimische Glaubensgemeinschaft der Alawiten ist eine Minderheit in Syrien, doch weil auch Ex-Präsident Assad zu ihr gehörte, genossen sie eine Menge Privilegien in der Diktatur. Und nun, unter der neuen Führung der Islamisten, fürchten die Alawiten im Land Rache. Ramin Sina.
Am Mittelmeer in Syrien, die zweitgrößte Hafenstadt Tartus. An der Promenade genießen einige die neu gewonnenen Freiheiten im Land, feiern den politischen Machtwechsel, sprechen von einem neuen Syrien. Anderen macht dieses neue Syrien Angst. Susan Mahfouz ist Alawitin. Mit ihrem Mann und ihren Kindern versucht sie am Strand ihren Sorgen zu entfliehen. Sie fürchtet um ihren Bruder. Mein Bruder war ein hochrangiger Offizier. Er war Oberst in der Luftwaffe. Beim Umsturz legte er wie alle Soldaten seine Waffen nieder, verließ seinen Posten. Wenn du aber ein Soldat warst und dazu noch ein Alawitischer, dann bist du jetzt auf jeden Fall im Visier. Mehr als 10% der Bevölkerung sind Alawiten. Ihr Glaube, eine Abspaltung des schiitischen Islam. Eine geheime Sekte voller Ungläubiger, so sehen sie viele islamistische Kämpfer. Kaum eine Alawitin, die Kopftuch trägt. Er ist der bekannteste Alawit, Ex-Präsident Assad. Geschickt nutzte er Alawiten, um seine Macht zu sichern, brachte einige in hohe Positionen im Militär, gab ihnen pompöse Anwesen. Islamistische Kämpfer, die Syrien seit dem Machtwechsel im Dezember kontrollieren, verübten nun Racheakte, berichten uns Einwohner in alawitischen Dörfern. Sie erzählen von verschleppten Verwandten. Wir wissen nichts über das Schicksal meines Sohnes. Seit 40 Tagen kein Telefonkontakt, keine Infos, gar nichts. Die Sicherheit der Alawiten sei in Gefahr wie seit Jahrzehnten nicht, fürchtet auch die Familie von Suzanne Mahfouz. Ihre Glaubensgemeinschaft werde zu Unrecht pauschal mit den Verbrechen der Assads in Verbindung gebracht. Ich war kein Teil davon, habe keinen Nutzen gehabt, aber mir könnte jetzt Unrecht widerfahren. Am meisten fürchtet sie um die Zukunft ihrer Kinder. Zum ersten Mal in ihrem Leben macht sich die alawitische Familie Gedanken, ihre Heimat Syrien zu verlassen.
Und damit zum Sport in der deutschen Eishockeyliga oder im American Football in den USA. Da teilen die Schiedsrichter schon seit langem mit, warum sie gepfiffen haben. Und zwar direkt nach einer strittigen Szene per Durchsage im Stadion. Und jetzt, Julia, ist das auch in der Fußball-Bundesliga so.
Das ist einfach ein super Service für die Fans, denn oft diskutieren die ja noch stundenlang nach dem Spiel, wieso, weshalb, warum der Schiri gepfiffen hat oder eben nicht. Und jetzt erfahren sie das direkt nach der Entscheidung vom Unparteiischen höchstpersönlich. Dr. Robin Braun war der erste Schiedsrichter, der heute direkt über Lautsprecher mit den Zuschauern kommuniziert hat. Mehr Transparenz, mehr Verständnis erhoffen sich die Verantwortlichen davon. Bis zum Ende der Saison wird erst einmal nur getestet, so wie heute beim 3:1 von Leverkusen gegen Hoffenheim.
Ein Foul an Leverkusens Teller führt zu einer Premiere. Erst pfeift Schiri Braun in seinem dritten Bundesligaspiel Elfer für Bayer. Dann greift der VAR ein. Das Foul klar zu sehen, aber eben nicht entscheidend. Deshalb gibt es in der 24. Minute erstmals eine Ansage im Stadion.
Abstoß wurde überprüft. Nach Ansicht der Bilder lag eine Abseitsstellung vor. Deswegen laut die Entscheidung, kein Scharfschuss, Abseits.
Die Erklärung durch den Unparteiischen, simpel und sinnvoll.
Ich bin am Ende froh, dass es gut lief, dass technisch alles geklappt hat, dass keine großen Versprecher da drin waren. Deswegen bin ich am Ende auch happy.
Zurück zum Anfang. Hoffenheim in Weiß zunächst unangenehm. Bayer braucht Tempo und Präzision. Grimaldo zu Boniface. Das 1:0 nach einer Viertelstunde durch Victor Boniface. Comeback nach Verletzung und weg wollte er eigentlich auch. Haken dran, Ball drin. Der Meister und Bayern-Verfolger jetzt im Floh. Frimpong nimmt Maß 2:0 nach 19 Minuten. Die Gäste wirken überfordert. Bayers Spielkunst trotz Champions-League-Stress gut zu sehen. Besondere Tanzkünste auch. Bayer macht Spaß.
Wir haben die Challenges, die uns das Spiel gegeben hat, gut angenommen. Und das von Anfang an auch wirklich fokussiert umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.
Der Spaß bleibt zu Beginn der zweiten Hälfte. Neuzugang Buendia mit Glück und Geschick zu Schick. Patrick Schick, 14. Saisontor, 51. Minute. Er hatte Boniface nach der Pause abgelöst. Viele richtige Entscheidungen von Xabi Alonso. Alles kann er nicht regeln. Grimaldo muss vorzeitig duschen. Gelb-rot nach einer guten Stunde. Wiederholtes Foulspiel, ungeschickt, unnötig. Hoffenheim schien schon geschlagen, hat jetzt Überzahl. Der Freistoß nach Grimaldos Foul sorgt für Unruhe bei Bayer und schließlich für das 1:3. Orban schiebt den Ball irgendwie über die Linie, 40 Sekunden nach seiner Einwechslung und trotzdem.
Insgesamt hat es dann nicht gereicht. Da hätten wir einfach in allen Phasen noch mehr gebraucht, um dann hier wirklich was Zählbares mitzunehmen.
Nach einem Foul an Wirtz ist auf dem Platz noch einmal richtig Vollalarm. Kräfte messen ohne Ball. Sonst passiert nicht mehr viel. Bayer gewinnt. Alles nach Plan. Und der Schiedsrichter hatte auch einen besonderen Auftritt.
Frankfurt ist die jüngste Mannschaft in der Bundesliga und das liegt auch an ihm hier, Can Uzun. Der Stürmer ist erst 19 Jahre alt, aber schon ziemlich abgezockt. Auch als Joker weiß er ganz genau, was von ihm erwartet wird und liefert. Dank Uzuns Ausgleichstreffer gegen Wolfsburg bleibt Frankfurt in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Immerhin ein Punkt. Für Frankfurt trotzdem gefühlt zu wenig, für Wolfsburg okay.
So richtig gejubelt wird in Frankfurt heute spät. Es dauert bis zur 81. Minute, ehe Can Uzun zum 1:1 trifft. In einem Spiel, in dem die Eintracht erst am Schluss gefährlich wird.
Hinten raus haben wir eine brutale Power und eine Wucht auf den Platz gebracht und hätten dann vielleicht schon den Sieg noch mal verdient gehabt. Aber so ist es jetzt am Ende in der englischen Woche. Ein Punkt gegen Wolfsburg.
Ein Punkt, der wehtut. Frankfurts Kapitän und Abwehrchef Robin Koch stürzt unglücklich und droht mit Schulterverletzung längere Zeit auszufallen. Wolfsburg ist im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft, verpasst aber eine mögliche Führung.
Wir hatten ein paar sehr gute Möglichkeiten, glaube ich, wo man so die letzte Kaltschnäuzigkeit heute nicht hatten. Ja, das brauchst du in so einem Spiel vielleicht auch.
Bitter wird's für Frankfurt direkt nach der Pause, als Tuta den Ball nicht klärt und Amora zur Stelle ist. Der Wolfsburger abgezockt beim 0:1.
Ich sage immer so, der ist nicht zu greifen, ist wie ein Flummi. Und ja, schon brutal, wie der das alles macht. Also macht sehr viel Spaß.
Amora sorgt für den Frankfurter Defensiv-Blackout. Zuletzt am Ball ist aber Tuta, offizieller Eigentorschütze. Erst in der Schlussphase spielt die Eintracht überlegen. Ekitike ans Lattenkreuz. Und dann kommt die 81. Minute. Usun mit dem Ausgleich. Zu mehr reicht es heute aber nicht.
Wenn wir die Spiele gewinnen, dann bleiben wir da oben. Und das hatten wir auch vor. Von daher wollen wir uns jetzt, was ist 20. Spieltag, nicht darüber ärgern, dass wir auf Platz 3 stehen.
Wolfsburg bleibt in Reichweite der internationalen Plätze und Eintracht Frankfurt verliert zwei wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Ränge.
Wir schauen uns die Tabelle ganz genau an nach dem 20. Spieltag. Die Bayern sind weiter ganz oben, 6 Punkte dahinter. Meister Leverkusen, Frankfurt bleibt Dritter vor Leipzig und Stuttgart. Wolfsburg auf Platz 10 und in der Abstiegszone Heidenheim vor Aufsteiger Kiel und ganz unten Bochum. Dänemark ist Handballweltmeister, besser gesagt bleibt Handballweltmeister. Zum 4. Mal in Folge gewinnen die Dänen das WM-Finale. Außenseiter Kroatien hatte beim 32:26 keine Siegchance. Und zum Wintersport, was für ein erfolgreicher historischer Tag für die nordischen Kombinierer. Beim sogenannten Seefeld-Triple, also 3 Wettkämpfe an 3 Tagen, haben die deutschen Sportler und Sportlerinnen dominiert. Bei den Männern gewinnt Vinzenz Geiger ganz knapp. Bei den Frauen, da fliegt und läuft Nathalie Armbruster allen davon. Sie ist erst 19 Jahre alt, im Sommer schreibt sie Abitur und jetzt im Winter schreibt sie Geschichte.
Diese Trophäe zu gewinnen bedeutet viel. Nathalie Armbruster ist die erste Nordic Combined Trippelsiegerin bei den Frauen. Eine Trophäe, die bei den Männern schon lange als extrem erstrebenswert gilt.
Das ist das erste legendäre Trippel und ich habe es gewonnen, aber irgendwie ist noch nicht ganz bei mir angekommen.
Die Abiturientin zeigt auch am dritten Tag einen weiten Sprung. Die 53 Sekunden Vorsprung vor der zweitplatzierten Norwegerin Westvold Hansen brachte Armbruster souverän ins Ziel, deutsche Fahne inklusive.
Der Moment. Den werde ich mit Sicherheit für immer im Gedächtnis behalten, wie ich da mit der Fahne über die Ziellinie laufe.
Diesen Moment wird Vinzenz Geiger nie vergessen.
Es wird die Zielgerade, auf der sich alles entscheidet. Geiger oder Rieber, Rieber oder Geiger. Vinzenz Geiger gewinnt!
Für Vinzenz Geiger der erste Erfolg beim Nordic Combined Triple. Der letzte deutsche Sieg ist 8 Jahre her. Gewonnen von seinem jetzigen Trainer Erik Frenzel, dem König von Seefeld, der nun einen Nachfolger hat.
Und wir sind gespannt, aus welcher Kombination das morgige Wetter besteht. Claudia, wie starten wir in die neue Woche?
Ingo, ähnlich wie der Sonntag heute war, da lockerte es nämlich vor allem nach Norden hin deutlich mehr auf, als das gestern noch aussah. Und diese Chancen bestehen auch für den morgigen Tag. Wir bleiben nämlich weiterhin unter Hochdruckeinfluss und diese Hochs- oder Hochdruckbrücke, die über Mitteleuropa liegt, die sorgt eben für Sonnenschein mit Glück, wenn ein bisschen Wind vorhanden ist und die Luft nicht allzu feucht ist. Die war bei uns aber heute vor allem im Süden und Nordosten ziemlich feucht. Dementsprechend hielten sich da eben diese tief hängenden Wolken. Und es bleibt bei uns auch trocken. Bis auf so ein kleines Tief, das durchziehen wird, sieht man hier in den nächsten Tagen. Das ist bis nächsten Sonntag, wird es bei uns maximal im Südwesten und im Nordosten so ein paar Tropfen geben, also leichten Regen. Ganz anders dagegen Island. Hier bringt ein Tief wirklich heftige Regenfälle, genauso wie auch im zentralen Mittelmeerraum. Also im Südosten Italien, so Richtung Adria, da können es örtlich an die 200 Liter oder mehr werden. Bei uns geht's ruhig weiter. In der Nacht wird sich der Nebel im Süden wieder verdichten. Von Norden her kommen Nebel Mittelfelder dann weiter nach Süden voran. Über der Mitte bleibt es oft sternenklar und dementsprechend auch ziemlich kalt. Bayerischer Wald morgen früh minus 9 Grad, aber über der Mitte Deutschlands, wo es aufklart, minus 7 bis minus 8, sonst meist minus 1 bis plus 2 Grad. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von minus 1 Grad im Dauergrau bis 8 Grad in den mittleren Höhenlagen. Und die nächsten Tage bringen nach Nordosten hin am Dienstag etwas mehr Sonnenschein, sonst dichte Wolkennebel, Hochnebel, und Mittwoch zieht dann so ein schwaches Tief durch mit leichtem Regen.
Da sind doch einige Kombinationen dabei. Claudia, danke für diese Aussichten zum Wochenstart. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Jederzeit gut informiert sind Sie auch unter tagesschau.de.
Morgen begrüßt Sie dann Helge Fuß an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Und bleiben Sie zuversichtlich.